Dubai war ein neuartiger Staat, wie gemacht für die Globalisierung. Die Deregulierung der Transportbranche ermöglichte eine intermodale Güterbeförderung, die den Seehandel ankurbelte. Dank technischer Neuerungen an den Portalkränen konnten Schiffe schneller als je zuvor be- und entladen werden. Großraumflugzeuge erlaubten es einem Ort, der weit von den meisten Wirtschaftszentren entfernt war, sich in einen Knotenpunkt des globalen Handelsnetzes zu verwandeln, in eine Aerotropolis, wie es ein Journalist ausdrückte. In einem Lehrbuch hieß es, fast alle Orte auf der Erde könnten mit einem Zwischenstopp in Dubai miteinander verbunden werden. Die Aufhebung der Kapitalverkehrskontrollen und die ungehinderten Geldströme verwandelten die schimmernden Türme und Villen des Emirats in dreidimensionale steuerbefreite Sparkonten. Dubai war ein perfektes Symbol der globalen Wirtschaft, die Anfang des 21. Jahrhunderts Gestalt annahm. Es ist bezeichnend, dass der Aufstieg Dubais in diesen Jahren mit der Praxis des Nation Branding einherging. Die in der Vergangenheit auf Unternehmen beschränkte Entwicklung eines Markenimages wurde zunehmend auch auf Länder angewandt. Berater und PR-Agenturen verpackten die Eigenschaften und Vorzüge von Ländern in eingängige Slogans. Nation Branding-Indizes gaben Aufschluss darüber, was die Leute von den verschiedenen Ländern hielten. Solche Indizes halfen dabei, Staaten, wachsende Tourismuseinnahmen und Immobilieninvestitionen zu sichern und Firmenumsiedlungen in bestimmte Länder zu lenken, die einen hohen Lebensstandard für Mitarbeiter, Erleichterungen für die Geschäftstätigkeit, ein hohes Maß an wirtschaftlicher Freiheit sowie den ungreifbaren Mehrwert garantierten, dass ein Produkt dadurch erhielt, dass es im Land X hergestellt worden war. Ein berühmtes frühes Beispiel für diese Praxis war Großbritannien, wo die Vorstellung von Cool Britannia nach 1997 eng mit Tony Blair und New Labour verknüpft wurde. Ein weiteres war Hongkong, das im Jahr 2001 eine Kampagne startete, um sich als Asiens Weltstadt darzustellen. Im Jahr 2004 wurde Uniquely Singapore ausgerufen, im Jahr 2005 Incredible India. Dubais Skyline und die zahlreichen Weltrekorde der Stadt machten es zum Aushängeschild der VAE und zu einem beliebten Ziel des Welttourismus. Im Jahr 2014 nahm es den 5. Rang unter den Ländern mit den meisten Besuchern ein. Nach all dem Gerede über die Untrennbarkeit von Demokratie und Kapitalismus in den 90er Jahren entdeckten die auf das Nation Branding spezialisierten Consulting-Firmen rasch, wie wenig Gewicht die Demokratie tatsächlich hatte, wenn es um das Ansehen eines Landes ging. Tatsächlich genossen undemokratische Länder wie Dubai und Singapur besonders hohes Ansehen bei Touristen und Investoren. Daraus konnte man eine wichtige Lehre ziehen. Der Erfolg im globalen kapitalistischen Spiel hatte anscheinend wenig mit abstrakten Fragen der demokratischen Freiheit zu tun. Die Fachleute hielten das nicht für einen Zufall. Wenn die Macht in den Händen eines Staatschefs gebündelt war, der Ähnlichkeit mit einem Geschäftsführer hatte, konnte eine einheitliche Botschaft ausgesandt werden. Die Demokratie hingegen verursachte Durcheinander. Sie brachte widersprüchliche Vorstellungen von einem Land hervor, ließ Dinge ungeklärt und produzierte uneinheitliche, abschweifende Narrative. Ein Kapitalismus ohne Demokratie konnte jedes Mal ins Schwarze treffen. Wenn man Länder wie Unternehmen beurteilte und alles am globalen Markt sagte uns, wir sollten genau das tun, dann war Dubai sogar an allen Maßstäben gemessen überlegen. Was war eine vernichtende Einstufung durch Freedom House verglichen mit dem höchsten Wolkenkratzer der Welt? Was war einer der letzten Plätze in der Rangliste der Pressefreiheit verglichen mit einem jährlichen Anstieg der Grundstückspreise von 10%? Skrupel angesichts fehlender politischer Bürgerrechte wirkten plötzlich wie ein sentimentaler Anachronismus, wie ein Luxus, den man sich im unablässigen globalen Wettbewerb nicht mehr leisten konnte. Ein Stadtplaner beschreibt, wie Dubai monumentale Infrastruktur errichtet und sie zugleich vor neugierigen Blicken versteckt hat. Der Hafen von Jebel Ali erstreckt sich hinter Stacheldrahtzäunen. Die gewaltigen Siedlungen The World und Palm Jumeirah, für die dem Meer Neuland abgewonnen wurde, sind für die Öffentlichkeit unzugängliche Gated Communities. Dubai ist zugleich hyperreal, unendlich oft auf Hochglanzfotos der Skyline und in dramatischen Luftaufnahmen reproduziert, und unergründlich. Ein Ort, den man nur von oben sehen kann, nicht jedoch von der Straße aus, wo Busse, die Gitter anstelle von Fenstern haben, ausländische Arbeiter zu ihren Einsatzorten und zurück in ihre Lager bringen. Vielleicht eignet sich Dubai eben deshalb für die unablässige Neuaneignung, weil es sich bewusst als Projektionsleinwand anbietet. Die maßgeblichen internationalen Medien achten in ihrer Berichterstattung über Dubai darauf, sich nicht an das von der 2009 eröffneten Medienbehörde der Marke Dubai vorgegebene Skript zu halten. Journalisten weisen zumindest auf die fehlende Demokratie hin, die ebenso Teil der Schattenseite Dubais ist wie der Sexhandel, der Einsatz von Kinderjockeys und die Ausbeutung ausländischer Arbeiter, die oft nicht bezahlt werden. Reaktionäre Denker wie Yavin halten es nicht für nötig, sich mit diesen Problemen auseinanderzusetzen. Yavin hat radikale Schlüssel aus dem Erfolg Dubais gezogen und für den Irak eine Lösung vorgeschlagen, die auf den Vorzügen der in Dubai angewandten fragmentierten Governance beruht. Er will den Irak zerschlagen und wieder in die Provinzen der osmanischen Zeit unterteilen. Anschließend sollen die einzelnen Territorien der Kontrolle gewinnorientierter, souveräner Sicherheitsunternehmen unterstellt werden. Diese Unternehmen sollen im Privatbesitz stehen, private Betreiber haben und an der Börse von Dubai notieren. Die neuen Emirate Mesopotamiens sollen eine duale Aktionärsstruktur erhalten. Auf dem Gebiet des ehemaligen Irak geborene Personen sollen einen Anteil am Unternehmen, aber kein Stimmrecht bekommen. Die Anteile mit Stimmrecht sollen in Dubai versteigert werden. Interner Dissens würde nicht geduldet werden und weder politische noch bürgerliche Freiheitsrechte würden geschützt. Unter der Herrschaft der souveränen Sicherheitsfirmen, erklärte Yavin, werden die Angelegenheiten des Irak so wie in Dubai einfach ein Geschäft sein. Das war nicht so weit von der Realität des Irak entfernt, der de facto von privaten Vertragsunternehmen verwaltet wurde. Yavin veröffentlichte seinen Vorschlag im Frühjahr 2007. Im ersten Quartal 2008 gab es im Irak so viele Mitarbeiter ausländischer Sicherheitsfirmen wie Militärangehörige. Dieses beispiellose Engagement von Privatunternehmen in einem Krieg war sehr einträglich. Die Financial Times fand heraus, dass sich KBR, das bis 2007 zu Halliburton gehörte, das größte Stück des Kuchens gesichert hatte und im Irak mindestens 39,5 Milliarden Dollar mit Aufträgen der US-Regierung verdiente. Und Halliburton hatte nicht an einer Ausschreibung teilnehmen müssen. Doch obwohl Dubai Inc. das Muster war, war das Emirat nicht wirklich ein Unternehmen. Dubai hatte durchaus Bürger, obwohl diese nur eine winzige Minderheit der Einwohner des Emirats stellten, und es hatte ein traditionelles Staatsoberhaupt, obwohl dieser Monarch dem Volk keine Rechenschaft schuldete und einen erheblichen Anspruch auf die Macht hatte. Mit anderen Worten, Yavins Traum war nur zur Hälfte verwirklicht. Er fragte, ob souveräne Unternehmen, er sprach auch von Softcores, Sovereign Corporations, Dubai übertreffen könnten, indem sie die Erbmonarchie beseitigten und zum traditionelleren Modell mit verstreuten und weitgehend anonymen Aktionären übergingen. Man stelle sich vor, Dubai könne an die Börse gehen, schrieb er. In einer seiner provokanten Randbemerkungen stellte Yavin die Frage, ob es vielleicht eine gute Idee wäre, Scheich Al-Maktoum die Regierung Baltimores zu überlassen. In den folgenden Jahren würden andere in seinem Kreis diese Frage abwandeln. Was wäre, wenn das Silicon Valley Honduras verwaltete?